So, liebe Jugend, ich grüße euch. Schön, euch zu sehen und auch schön zu hören, was der Streb so in seiner Freizeit für komische Serien guckt. Von irgendwelchen alten Leuten. Aber starke Illustration. Ja, Leute, lasst uns beten und dann beginnen wir mit dem Wort Gottes. Lieber Heiland, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir Barmherzigkeit von dir geschenkt bekommen haben. Wir haben es uns nicht erarbeitet, wir konnten es uns nicht erarbeiten. Und trotzdem hast du in unserem Elend uns beschenkt mit göttlicher Barmherzigkeit. Und du tust es nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern jeden Morgen neu. Herr, und wir haben uns so daran gewöhnt und wir bitten dich heute darum, dass du uns heute neu die Augen öffnest, dass wir verstehen, dass wir schmecken, was es bedeutet, dass du dich unserer erbarmst, auf dass wir barmherzig werden, Barmherzigkeit üben. Oh Gott, bitte tu uns jetzt dein Wort auf und lass uns einfach deine Herrlichkeit sehen, Herr, und einfach ja, satt werden an deinem Tisch, Herr. In Jesu Namen. Amen. Liebe Jugend, ich möchte euch zuerst einmal in zwei Situationen mit hineinnehmen. Und die erste Situation ist diese, die ihr wahrscheinlich schon oft erlebt habt. Ihr seid spät dran. Ihr seht die Bushaltestelle schon. Und ihr seid auf der Zielgeraden. Und der Bus kommt eine Minute zu früh. Und ihr seht den Bus und ihr rennt los, kurz vor der Bushaltestelle, ruft ihr noch zum Busfahrer, hey, ich warte. Und was macht der Busfahrer? Er fährt vorbei und winkt. Der Busfahrer hatte kein Erbarmen mit deinem Elend. Andere Situation. Das hat sich im Hause Krell ereignet. Mit den Krell-Söhnen, aber ich werde nicht sagen, wer das war. Und zwar begab sich da folgende Situation. Als wir alle noch zu Hause gewohnt haben, außer der Stefan, mein Vater wollte wegfahren und sieht, das Auto war geparkt und hat dabei die Garage berührt. Und das Garagentor war so etwas eingedrückt. So was macht mein Vater? Zu Recht natürlich. Er kommt hoch und erstmal gibt's auf den Deckel. Hat sich einen rausgeschnappt, von dem er dachte, er hätte das Auto gefahren. Und es gab Ärger. Und dann sagt die Person, Papa, aber ich bin gar nicht gefahren. Und dann überlegen wir, wer ist gefahren? Und dann kamen wir zum Schluss, mein Vater ist gefahren. Und was macht mein Vater in diesem Moment? Er ist nicht unbarmherzig mit sich selbst, sondern was macht er? Er fängt an zu lachen und sagt, oh, warum diese zwei Beispiele gleich zu Beginn? Auf der einen Seite lieben wir es, Barmherzigkeit von anderen zu bekommen. Wir lieben es, barmherzig mit uns selbst zu sein. Uns tut es sehr weh, wenn andere nicht mit uns barmherzig sind. Wir betrachten heute eine Eigenschaft, die wir lieben zu empfangen. Und gleichzeitig, die uns schwerfällt, weiterzugeben. Und hier haben wir ein Problem. Lass uns zuerst den Bibeltext lesen, und dann werde ich euch das Problem erläutern. Wir beschäftigen uns heute mit der fünften Glückseligpreisung. Und hier heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Glückselig die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wie ich schon gerade gesagt habe, wir lieben es, auf der einen Seite Barmherzigkeit zu empfangen und auf der anderen Seite fällt es uns sehr schwer, Barmherzigkeit zu geben. Und das Problem, dem wir jetzt gegenüberstehen, ist das hier. Nur die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Wir sind oft unbarmherzig und wir lieben es, Barmherzigkeit zu bekommen. Und wie kann uns dieser Text gehören? Wie können wir diejenigen sein, die barmherzig sind. Und zwar nicht auf eine weltliche Art und Weise, sondern auf eine Weise, wie Gott sie versteht. Genau das, was wir am vergangenen Sonntag gemacht haben, wollen wir auch heute tun. Wir wollen unser Herz neu ausrichten. Wir wollen unser Herz neu ausrichten auf den Herrn. Und wenn wir das tun, werden wir unweigerlich seine Barmherzigkeit sehen. Und möge uns das heute einfach brechen. Möge das unser Herz aufweichen. Wie die letzten Male wollen wir auch einige Fragen stellen. Und das sind Fragen, die anders sind als die Fragen, die wir normalerweise bei den Seligpreisungen behandelt haben. Wir schauen, wie wir vorankommen. Die erste Frage lautet, wie werde ich von Herzen barmherzig? Und in dieser Frage beantworten wir eine zweite Frage, nämlich, warum bin ich oft unbarmherzig? Die nächste Frage, was bedeutet es wirklich, barmherzig zu sein? Nächste Frage, sollte man immer Barmherzigkeit üben? Letzte Frage, warum werden ausschließlich die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen? Ist Errettung nicht allein aus Gnade durch Glauben? Und es ist eine große Herausforderung, heute diesen Text zu predigen, weil Barmherzigkeit so gut wie auf jeder Seite der Bibel zu finden ist. Das heißt, heute kratzen wir weniger denn je an der Oberfläche von unserem Text. Beginnen wir mit der ersten Frage, wie werde ich von Herzen barmherzig? Und auf der anderen Seite, warum bin ich so oft unbarmherzig? Steigen wir ein mit dem Kontext. Wir wissen, die Seligpreisungen zeigen nicht primär, wie man gerettet wird, sondern zeigen, wer gerettet ist. Die Seligpreisungen zeigen nicht, wie man in das Himmelreich kommt, sondern wer ins Himmelreich kommt. Wir wissen, die Seligpreisungen sind eine Aufeinanderfolge. Ich erinnere euch an das, was Spurgeon sagte, die Leiter des Lichts. Um auf die nächste Stufe zu kommen, musst du erfahren haben, was bei der Stufe vorher war. Eine Seligpreisung mündet in die nächste. Und die Seligpreisung, die als nächstes kommt, fließt aus allen Seligpreisungen, die vorher waren. Und so können wir bereits jetzt sagen, Barmherzigkeit ist das Ergebnis von allen vorangegangenen Seligpreisungen. Und deswegen, damit wir verstehen, warum jetzt an dieser Stelle Barmherzigkeit erwähnt wird, werden wir einen Rückblick machen auf die anderen Seligpreisungen. Was haben wir als Christen erfahren in den Seligpreisungen? Gott schenkt uns in der ersten Seligpreisung das Himmelreich. Er sagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen allein ist das Reich der Himmel. Das haben alle Christen erlebt, dass ihnen der Himmel geschenkt wurde. Es ist das Paradies ohne Sünde. Wisst ihr, und wir sind nicht nur Bürger von diesem Himmelreich, sondern wir sind Besitzer dieses Himmelreichs. Wir wurden zu Erben gemacht. Der zweiten Seligpreisung haben wir gesehen, wie Gott diejenigen tröstet, die trauern über ihre Sünde. Wir haben erfahren, wie ein Vater seinen Sohn tröstet, so hat der Herr uns getröstet. Bei der nächsten Seligpreisung, Gott schenkt uns die Erde zum Besitz und wir werden mit ihm regieren. Wisst ihr, wir wünschen uns oft Dinge, aber noch niemals, würde ich behaupten, hat jemand erlebt, dass sich jemand die ganze Erde zum Besitz gewünscht hat. Ich meine, wenn man sehr große Wünsche hat, dann wünscht man sich so, ja, ey, schenk mir doch mal vielleicht ein Auto. Und das ist schon ein Geschenk über die Maßen, ja. Aber niemand würde auf die Idee kommen und sagen, ey, zum Geburtstag, Papa, wünsche ich mir mal die ganze Erde. Und wisst ihr, genau das hat der Herr mit seinen Kindern gemacht. Egal, was wir uns wünschen, der Herr schenkt uns mehr. Das haben die Kinder Gottes erlebt. Was haben sie noch erlebt? Gott sättigt sie jetzt und bis in alle Ewigkeit. Das haben wir letztes Mal behandelt. Wir dürfen einen Zustand erleben der absoluten Zufriedenheit. Ganz oft erleben wir diesen Zustand, dass wir meinen, uns würde etwas fehlen. Aber Gott gibt uns absolute Zufriedenheit. einen Zustand der absoluten Glückseligkeit, in dem wir nichts brauchen. Wir haben schon viel über das Wort Glückseligkeit geredet. Ein Zustand, der vollkommen unabhängig ist von allem um dich herum. Kein Job, keine Beziehung, zerbrochene Ehe und. Gefeuert, verfolgt, getötet. Aber wir dürfen gesättigt sein. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und diese ganzen Barmherzigkeiten, die ich uns aufgezählt habe, die hat der Herr uns geschenkt. Jetzt. Wenn wir das bildlich darstellen wollen, stellt euch vor, wie ein armer, trauriger, sanftmütiger, hungernder und dürstender Bettler zu Gott gekrochen kommt. Und Gott nimmt ihn an und macht ihn zum Erben seines Reiches, tröstet ihn und segnet ihn und sättigt ihn. Was können wir dazu sagen, wenn nicht diese eine Sache, dass Gott seine Barmherzigkeit über uns ausgeschüttet hat? An Gott sehen wir, was wirklich Barmherzigkeit bedeutet. Ich gebe uns zwei Definitionen, eine von Grudem und die andere von Johnny Mack. Und die ergänzen sich ganz wunderbar. Gottes Barmherzigkeit beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die in Elend, Not und Sorge sind. Wie dieser arme Bettler, der gekrochen kommt vor den Herrn. Zweite Definition. Gottes Barmherzigkeit bezeichnet ihn als den, der auf vollkommene Weise tiefes Mitgefühl für seine Geschöpfe, die Menschen, hat. Und zwar so, dass er wohlwollende Güte denen erweist, die sich in einem erbarmungswürdigen oder elenden Zustand befinden, obwohl sie diese Güte nicht verdienen. Barmherzigkeit ist nicht einfach nur das Mitgefühl oder das einfache Sympathisieren mit jemandem, sondern Barmherzigkeit geht weiter. Barmherzigkeit bleibt nicht einfach beim Mitgefühl stehen, sondern Barmherzigkeit geht, bis sie ganz nah ist an der Person und ihr Gutes erweist. Man könnte vielleicht sagen, Barmherzigkeit macht Mitgefühl sichtbar. In Worten, in Taten. Und das sehen wir vollendet in unserem Herrn. Wisst ihr, und vielleicht schlagen wir ganz kurz mal auf Epheser Kapitel 2, weil wir hier ganz wunderbar vor Augen gemalt bekommen, wie elend unser Zustand war und wie groß Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber war. Beim Epheser Kapitel 2, und ich fange an ab Vers 1. Epheser 2, Vers 1, und hier heißt es: Auch ihr, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Leute, das ist unser elender Zustand. Und dann heißt es in Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also wir sehen, wir haben den elendsten Zustand aller gehabt. Wir waren absolut tot, konnten nichts tun und Gott hat sich angenommen und hat uns Barmherzigkeit geschenkt. Es ist eine Eigenschaft, die Gott beschreibt und mit der Gott sich selbst beschreibt. Ihr erinnert euch daran, als Gott an Mose vorbeiging, was hat er gesagt? Und Gott rief, nachdem er bei Mose vorüberzog, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig. Die erste Eigenschaft, die Gott nennt übrigens. Und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Leute, was macht das mit uns, wenn wir einen Blick auf die Barmherzigkeit Gottes sehen? Es sollte uns barmherzig machen. Wenn wir sehen, wie viel Barmherzigkeit uns zuteil wurde, dann sind wir doch eigentlich befreit, auch barmherzig zu sein. Also lass uns die erste Frage beantworten. Wie werde ich von Herzen barmherzig? Richte dein Herz auf die Barmherzigkeiten Gottes. Und habe dein Elend vor Augen. Erinnere dich daran, wann der Herr Barmherzigkeit dir erwiesen hat. Als du tot warst in den Übertretungen, in Sünden, in den Begierden deines Fleisches. John Piper hat so treffend gesagt, Barmherzigkeit kommt von Barmherzigkeit. Und das ist der Weg, wie wir wirklich von Herzen barmherzig werden, indem wir wissen und verstehen, was für eine Barmherzigkeit uns zuteil wurde. Unsere Barmherzigkeit anderen gegenüber fließt aus der Barmherzigkeit, die Gott uns gegenüber erwiesen hat. Leute, alles, was ich gesagt habe, was ich vorgelesen habe, war euch bekannt. Und jetzt kommt dieses Aber, nachdem ihr euch wahrscheinlich sehnt. Wir haben dieses Wort tausende Male gehört. Barmherzigkeit, Erbarmen. Und wie geht's euch damit? Ich sag euch, wie es mir geht. Ich denke darüber nach und ich halte mir die Barmherzigkeiten Gottes vor Augen und ich bin so kalt und ich habe mich so daran gewöhnt. Und das, obwohl ich diese Verse studiere, obwohl ich mich an die Barmherzigkeiten Gottes erinnere. Leute, warum ist es so? Es ist ein Kampf, den wir jeden Tag führen gegen unsere Sünde, die uns in diesem Leben nicht verlassen wird. Leute, und wir müssen allein diese Worte zu sagen, müssen wir schon Buße tun darüber. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass wir immer zu Gott kommen können, dass er immer Barmherzigkeit uns gegenüber übt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass er uns vergibt, dass er uns liebt, dass er immer für uns da ist. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gedicht von Christina Rossetti, das ich vorgelesen hatte vor 2 oder 3 Wochen. Bin ich ein Stein und nicht ein Schaf, dass ich am Kreuze stehe, Tropfen für Tropfen von deinem Blute zähle und doch nicht wein? So beginnt das Gedicht. Und auch heute wollen wir fragen, so sind wir Steine, dass wir die Barmherzigkeiten Gottes sehen, davon lesen und unser Herz einfach nur hart ist. Wie können wir aus diesem Trott rauskommen? Nun, der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass wir das bekennen, dass wir einfach ehrlich sind vor dem Herrn, dass wir ihm sagen, Gott, ich will deine Barmherzigkeit sehen. Ich will sie schmecken auf eine neue Weise. Und ich bin der Überzeugung, wir müssen neu unser Elend begreifen. Und ich bin der Überzeugung, wir müssen erneut und immer wieder seine Barmherzigkeit blicken. Inmitten von unserer Kälte, unserer Arroganz, unserer Unbewegtheit. Und ich hoffe, das ist dein Wunsch. Ich hoffe, das ist wirklich das, wonach du dich sehnst. Dass du jetzt nicht einfach hier sitzt und das hörst und zufrieden bist mit diesem Zustand, dass du dich daran gewöhnt hast. Denn wer wirklich die Barmherzigkeit Gottes geschmeckt hat, der will nicht in diesem Zustand verharren. Und so wollen wir erneut und erneut auf die Barmherzigkeit Gottes blicken. Bitte stellt euch Folgendes bildlich vor. Jesus sieht jetzt meine, vielleicht auch deine Unbewegtheit, deine Kälte, deine Arroganz gegenüber seiner Barmherzigkeit, die ihn seinen Sohn gekostet hat. Und wisst ihr, was er uns sagt in seinem Wort? Ich höre trotzdem nicht auf, meine Barmherzigkeit über dir auszuschütten. Stellt euch vor, wie wir alle um das Kreuz Christi versammelt sind, wie wir darauf schauen und wie wir Tropfen für Tropfen von seinem Blut zählen und völlig unbewegt sind. Und Jesus da mit offenen Armen dasteht und sagt, komm zu mir. Stellt euch vor, wie Jesus jetzt sieht, wie unbewegt wir davon sind, wie wir uns daran gewöhnt haben und wie er uns erneut sagt, ich liebe dich. Stellt euch vor, wie Jesus jetzt hier ist und unsere Arroganz wirklich in unserem Herzen sieht, und er weiß, was in unserem Herzen ist. Und er uns sagt, ich werde nicht aufhören, dich zu halten, selbst wenn du es nicht zu schätzen weißt. Ich werde dich bewahren und ich werde nicht aufhören, Barmherzigkeit über dir auszuschütten und dir Gutes zu erweisen, dein Leben lang, bis ich dich zu mir hole, um dir dann die volle Ladung Barmherzigkeit und Güte zu geben. Wisst ihr, wäre es nicht genug für unseren Herrn, was wir mit ihm machen? Wäre nicht der Punkt schon längst erreicht, wo Gott sagt, jetzt reicht es? Aber so ist nicht unser Herr. Ganz und gar nicht. Schlagt mit mir bitte auf Klagelieder, Kapitel 3, ab Vers 19. Klagelieder, Kapitel 3. Wer das nicht findet, fühlt euch frei, auch das Inhaltsverzeichnis zu benutzen. Ich habe mir übrigens extra die Seitenzahl hier aufgeschrieben. Also, es ist bei mir Seite 854. Und hier heißt es, und ich lese ab Vers 19, und es ist so tröstend, was wir jetzt hier lesen. Kapitel 3, Vers 19. Und hier heißt es, gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wermuts und der Bitterkeit. Hört sich fast so an wie der Zustand, den ich eben beschrieben habe. Beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Und jetzt Achtung, was als nächstes kommt. Und das möchte ich, dass wir heute Abend tun. Aber dies will ich zu meinem Herzen nehmen. Und darum will ich hoffen. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht völlig aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Leute, wenn wir uns in diesem Zustand wiederfinden, der Kälte, der Bitterkeit, des Wermuts, des Umherirrens, dann sprich das heute zu deinem Herzen. Und das will ich dir heute zurufen. Richte dein Herz darauf, dass es die Gütigkeiten des Herrn sind, dass es nicht viel schlimmer um dich steht. Richte dein Herz darauf, nimm es dir zu Herzen, dass seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Wisst ihr, ich habe jetzt eine sehr persönliche Illustration, um diesen Punkt zu machen. Und zwar, Melanie, vergib mir, ich habe es nicht mit dir abgesprochen. Also, wenn wir streiten und wenn der Streit heftig ist, dann gehen wir im Streit schlafen und dann wachen wir am nächsten Morgen auf und dann, ich verspreche euch, es passiert jedes Mal, es ist immer das Gleiche. Ich bin noch sauer am Morgen und Melanie ist total lieb zu mir. Und dann sage ich, sag mal, hast du vergessen, was gestern war? Und Melanie hat das jedes Mal vergessen. Jedes Mal. Auf der einen Seite ist es eine ganz tolle Eigenschaft, ja? Aber auf der anderen Seite, ich meine, in so einem Moment will man sie auch bestrafen, weil man ist ja im Streit, ja? Aber sie vergisst es jedes Mal. Wisst ihr? Man könnte vielleicht sagen, bei ihr beginnt unsere Ehe jeden Morgen neu. Und wisst ihr, was ist das für ein jämmerlicher Vergleich mit dem, wie Gott uns Barmherzigkeit erweist? Wisst ihr, wir stehen morgens auf und es ist so, als ob der Herr vergessen hat, was gestern war. Es ist so, und das sagt der Herr in Micha, Kapitel 7 ist es, glaube ich, ich will eure Sünden nicht mehr gedenken. Wir wachen morgens auf wieder mit einem großen Geschenk, wo wieder etwas Neues drin ist von Gott. Neue Barmherzigkeit. Wisst ihr, und ich habe nachgeschaut und ich meine, das stimmt, es ist die einzige Eigenschaft, von der es heißt, dass sie jeden Morgen neu ist in der Bibel. Und wie praktisch ist das für uns, dass wir morgens aufstehen und der Herr, der nicht geschlafen hat, noch geschlummert hat, steht, ich will schon sagen, an deinem Bett, begrüßt dich morgens und schüttet einen riesen fetten Eimer mit Barmherzigkeit auf dich drauf. Wir haben so einen barmherzigen Gott. In 5. Mose 4,31 lesen wir, denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Und der Vers an sich ist schon so köstlich. Aber schauen wir uns den Kontext an von 5. Mose. Was ist alles vorher schon passiert? Die Israeliten haben gesehen, wie sie aus Ägypten befreit wurden und trotzdem haben sie ihr goldenes Kalb gegossen. Waren aufgrund ihres Ungehorsams 40 Jahre in der Wüste, haben Götzendienst über Götzendienst ausgeführt, rebelliert gegen Gott, Sünde über Sünde über Sünde. Und was sagt Gott? Ich bin ein barmherziger Gott. Und ich werde dich nicht aufgeben. Was für eine Gnade, wirklich. Im Psalm 86, 15 heißt es, du aber, Herr, bist ein barmherziger, gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Leute, und denkt daran, wir haben vor 2 Wochen gehört von dem Götzendienst, wie unser Herz, wie Calvin sagt, eine Götzenfabrik ist. Und wir rennen jedem möglichen Götzen hinterher und produzieren einen Götzen nach dem anderen. Und wie Gott sich zu uns wendet, jedes Mal neu, und sagt, ich gebe dich nicht auf, ich bin barmherzig. Möge uns das einfach heute neu vor Augen sein. Möge uns das brechen, wirklich, dass wir mit diesem Zustand, wo wir uns an die Barmherzigkeit Gottes gewöhnt haben, dass wir da nicht zufrieden sind, sondern dass wir raus wollen. Und dass wir heute zu unserem Herzen sprechen, dass wir unser Herz auf ihn richten und auf das, was er getan hat, wie sehr er sich unserer erbarmt hat. Leute, und das ist ein Kampf, der jeden Tag neu gekämpft werden muss. Ein Kampf um den freien Blick auf Gott. Sieh dein Elend jeden Tag neu und sieh seine Barmherzigkeit jeden Tag neu. Thomas Watson hat so etwas Tolles geschrieben. Jedes Mal, wenn du Atem holst, atmest du Barmherzigkeit. Jedes Stückchen Brot, das du isst, trägt die Hand der Barmherzigkeit Gottes zu dir. Du trinkst nie etwas anderes als aus einem goldenen Becher der Barmherzigkeit. Wir erleben Gottes Barmherzigkeit zu jeder einzelnen Sekunde in unserem Leben. Auch jetzt, wo du sitzt und atmest die Barmherzigkeit Gottes. Jeder Bissen Brot, den du heute gegessen hast, wurde dir durch die Hand der Barmherzigkeit Gottes gereicht. Und möge uns das barmherzig machen, nachdem wir jetzt ein bisschen an der Barmherzigkeit Gottes gekratzt haben und gesehen haben, oh Mann, wie barmherzig ist er mit uns, wie geduldig, wie vergibt er, wie nimmt er sich unserer an. Und möge uns das barmherzig machen. Und jetzt möchte ich etwas mit euch machen, was auch Paulus mit den Römern gemacht hat. Er hat ihnen genauso, natürlich sehr viel besser, Gottes Barmherzigkeit vor Augen gemalt. Und dann sagt er in Römer 12, 1, jetzt ermahne ich euch durch die Barmherzigkeiten Gottes. Wisst ihr, er hat sozusagen die Brille der Barmherzigkeiten Gottes ihnen aufgesetzt. Und durch diese sollen sie jetzt alles andere sehen. Und genau das wollen wir tun. Und kommen somit zur zweiten Frage. Was bedeutet es, wirklich von Herzen barmherzig zu sein? Wie ich schon sagte, Barmherzigkeit kommt von Barmherzigkeit. Und wir geben die Barmherzigkeit, die wir empfangen, nicht einfach an Gott zurück, sondern wir geben sie weiter an unseren Nächsten. Barmherzigkeit ist die einzige angemessene Antwort auf Barmherzigkeit. Deswegen ist der Zustand der Unbarmherzigkeit keine Option für einen Christen. Und deswegen müssen wir darum kämpfen, Leute. Gib dich nicht zufrieden. Jesus sagte, und damit zitierte er einen Text aus Hosea 6,6, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und dieser Text stammt aus einem Kontext, wo die Israeliten Gottesdienst gefeiert haben ohne Herz. Wo sie geopfert haben, ohne Gott vor Augen zu haben. Wo sie ihre Pflichten und Dienste erfüllt haben, ohne Freude an Gott zu haben. Und Jesus hat diese Worte zu den Pharisäern gesagt, die einzig und allein Tradition und Pflicht sahen. Die sich nicht als Sünder sahen, sondern als Söhne Abrahams. Und Jesus zeigt uns hier, er will, dass wir barmherzig sind. Und ich hoffe, das ist auch das, was du willst. Was bedeutet das ganz praktisch? Jesus spiegelt das wunderbar wider. Wie hat er sich erbarmt über die Sünder, die ihm begegnet sind? Ihr erinnert euch mit Sicherheit an Bartholomäus. Einige denken sofort an die Predigt von C.J. Mahaney auf der Eckstein-Konferenz. Wie dieser Bartholomäus am Straßenrand saß und gerufen hat, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die anderen haben gesagt, sei ruhig. Und er hat weitergerufen und lauter gerufen, erbarme dich meiner. Was hat der Herr gemacht? Er rief ihn zu sich. Er redet mit ihm, er schenkt ihm Nähe und er gibt sich Stück weit ihm hin. Und genau das ist doch Barmherzigkeit, ein Mitgefühl, das nicht nur beim Mitgefühl stehen bleibt, sondern das zur Tat schreitet. Mitgefühl, das sichtbar wird. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, belasse es nicht einfach bei Mitgefühl, sondern schreite zur Tat. Du siehst Elend hier bei deinen Geschwistern, auf deiner Arbeit oder in der Schule, nimm dich ihrer an. Leute, und unsere Gemeinde, generell die Gemeinde Gottes, sollte sie nicht ein Ort sein der Barmherzigkeit? Sollte sie nicht ein Ort sein, wo wir einander vergeben und vergeben und vergeben? Wo wir einander annehmen und annehmen? Ist hier diese Stelle, die ich aus Römer 12 zitiert habe. Wenige Verse danach heißt es, dass wir nicht höher von uns selbst denken sollen, als wir sind. Dass wir dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen sollen. Und das würde doch diesen Ort zu einem so herrlichen Ort machen. Stell dir vor, du kommst in den Gottesdienst und jeder ist nur darum, damit beschäftigt, dich höher zu schätzen als sich selbst. Wow. Leute, lasst hier ein Ort sein, wo Barmherzigkeit regiert. Was bedeutet das ganz praktisch? Spurgeon hat das gesagt. Wir müssen immer ein blindes Auge haben und immer ein taubes Ohr. Und dabei ist das blinde Auge und das taube Ohr jeweils das Bessere von den beiden. Wir brauchen Barmherzigkeit mit uns. Und sei einfach so barmherzig gegenüber den anderen, wie du auch barmherzig bist mit dir selbst. Und auf der anderen Seite möchte ich euch vor Augen malen, wie schrecklich es ist, auf der einen Seite Barmherzigkeit von Gott zu bekommen, aber nicht Barmherzigkeit zu üben. Ihr müsst es nicht aufschlagen. Matthäus 18, da erzählt Jesus ein Gleichnis von dem unbarmherzigen Schuldner. Ich fasse ganz kurz das Gleichnis zusammen. Der unbarmherzige Schuldner hatte zehntausende Talente Schulden bei seinem König. Eine Schuld, für die mehrere Leben nicht ausgereicht hätten, sie zu bezahlen. Und was macht der König? Er erlässt ihm alle Schuld. Und dieser Schuldner, der jetzt keine Schulden mehr hat, geht zu seinem Nächsten und sagt ihm, du schuldest mir 100 Denare. Und das ist nichts im Vergleich zu zehntausend Talente. Er konnte nicht zahlen. Was macht der unbarmherzige Schuldner? Er wirft ihn ins Gefängnis. Und der König hörte davon und sagte zu ihm, Matthäus 18, 32, da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Also was bedeutet Barmherzigkeit? Ganz einfach, ganz praktisch. Vergeben, Güte erweisen, praktisch Gutes tun deinem Nächsten gegenüber. In Jakobus 2,13 heißt es, Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Leute, lasst uns nicht in diesem schrecklichen Zustand verharren, wo wir unseren Bruder in Elend sehen, unsere Schwester in Elend sehen und uns verschließen. In diesem Zustand ist keine Glückseligkeit zu finden, sondern nur Zerstörung. Und wenn du wirklich dich selbst zerstören willst, dann sei unbarmherzig. Dann wirst du sehen, dass das passiert. Verweigerst du Barmherzigkeit deinem Nächsten? Liebst du es, Barmherzigkeit zu empfangen? Und gleichzeitig gibst du dich damit zufrieden, dass du so ungern barmherzig bist gegenüber anderen. Möge uns das bewegen. Mögen wir ein blindes Auge haben und ein taubes Ohr, dass wir damit beschäftigt sind, die Sünden der anderen zuzudecken und zu vergeben, anstatt sie rumzuerzählen und darauf rumzuhacken. Letztendlich, wer nicht Barmherzigkeit übt, obwohl er Barmherzigkeit bekommen hat, ich würde sagen, ist nicht direkt bei Jesus, nicht an der Quelle der Barmherzigkeit. Und deswegen ist auch nicht mehr Pflicht, mehr Dienst die Lösung, sondern Jesus selbst, der die Quelle der Barmherzigkeit ist. Lass dir vor Augen malen, dass er dir jeden Tag neu Barmherzigkeit zukommen lässt, damit auch du gefüllt bist, jeden Tag neu Barmherzigkeit zu geben. Es geht darum, echtes Mitgefühl mit anderen zu haben, die im Elend sind. Kommen wir zur dritten Frage. Sollte man immer Barmherzigkeit üben? Und hier habe ich ein paar, meiner Meinung nach, interessante Fragen mal aufgeschrieben. Und zwar, bedeutet Barmherzigkeit, dass man niemals Sünde anspricht und immer mit dem blinden Auge draufschaut und immer mit dem blinden Ohr hört, um bei der Illustration zu bleiben? Bedeutet Barmherzigkeit, dass man sich niemals gegen Mobbing wehrt? Bedeutet Barmherzigkeit, dass ich nicht mal meine Familie verteidigen darf? Bedeutet Barmherzigkeit, dass man im Beruf bei anderen immer schlechte und unzuverlässige Arbeit duldet? Bedeutet Barmherzigkeit, dass man niemals jemanden aus der Gemeinde ausschließt? Lass uns kurz über diese Fragen sprechen. Wann üben wir die größte Barmherzigkeit aus? Wenn wir im Willen Gottes handeln. Demnach müssen wir natürlich den Willen Gottes kennen. Gott befiehlt uns, barmherzig zu sein, und gleichzeitig befiehlt Gott uns, Sünde anzusprechen und Sünde aufzudecken. Aber wie? Indem wir immer die Barmherzigkeit Gottes vor Augen haben. Und wenige Kapitel später in der Bergpredigt, Kapitel 7, da spricht Jesus genau davon. Sprich die Sünde bei deinem Nächsten an, aber mit der festen Gewissheit, dass du einen viel größeren Splitter, einen ganzen Balken in deinem Auge hast. Gott befiehlt darüber hinaus auch, wie wir mit unseren, ich nenne es jetzt mal, Mobbing-Menschen umgehen. Was ist die größte Art des Mobbings? Es ist natürlich die Verfolgung. Und das kommt auch bei der letzten Seligpreisung. Und wie gehen wir damit um? Matthäus 5, 38 bis 39, in der gleichen Bergpredigt, das könnt ihr gerne aufschlagen. Matthäus 5, 38 bis 39. Und hier heißt es: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. In Römer 12, 19 heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ganz praktisch, such das Gespräch in so einem Fall und sprech mit den Leitern oder mit dem Vorgesetzten, aber führe keine Rache aus. Wie ist es mit dem Punkt, wenn beispielsweise meine Familie angegriffen wird und muss ich das auch, muss ich da Barmherzigkeit üben? Ja, aber gegenüber den eigenen Familienmitgliedern. Auf der anderen Seite bedeutet das auch Unbarmherzigkeit auszuüben gegenüber dem, der meiner Familie schaden will. Und das bedeutet es auch, Barmherzigkeit gegenüber der eigenen Familie auszuüben. Und hier ein Wort an die Männer, an die Ehemänner. Ihr seid verantwortlich, für eure Frauen, für eure Familien einzustehen. Und zwar so, wie Christus sein Leben gab. Dulden wir Unzuverlässigkeit und schlechte Arbeit? In 2. Thessalonicher 3,10 schreibt Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das klingt doch auch sehr unbarmherzig. Und auch hier sehen wir, dass das nicht geduldet werden soll. Auf der anderen Seite, wie gehen wir damit um? Indem wir Dinge jederzeit ansprechen, aber immer mit der Barmherzigkeit Gottes vor dem eigenen Auge. Wie ist es denn mit Leuten, die aus der Gemeinde ausgeschlossen werden? Hartes Thema, aber letztendlich Leute, die kontinuierlich in Sünde leben wollen, nachdem man das Gespräch gesucht hat mit einer Person, mit mehreren Personen und vor der Gemeinde, dann ist es letztendlich ein Akt der Barmherzigkeit, diese Person auszuschließen. Denn hier ist Hoffnung, dass die Person umkehren wird. Und bei jedem dieser Bereiche muss uns immer die Barmherzigkeit Gottes vor Augen sein, die uns widerfahren ist, damit wir auch in Barmherzigkeit handeln können. Kommen wir zur letzten Frage. Warum werden ausschließlich die Barmherzigen Barmherzigkeit bekommen? Ist Errettung nicht allein aus Gnade, durch Glauben? Barmherzigkeit ist nicht das Resultat, ist nicht die Voraussetzung der Errettung, sondern ist das Resultat. Barmherzigkeit bekommen wir nicht, indem wir uns mehr anstrengen, indem wir mehr Pflichten tun, indem wir mehr Dienste ausführen, indem wir uns das einfach vornehmen, sondern Barmherzigkeit, wahre Barmherzigkeit wird uns einfach geschenkt von dem, der wirklich barmherzig ist. Also Barmherzigkeit ist das Ergebnis der Errettung, nicht die Voraussetzung. John Piper hat hier so ein tolles Beispiel gebracht, das lese ich gerade vor. Wenn Gott am Tag des Gerichts einen Nachweis über deine Barmherzigkeit verlangt, wird er nicht nach einer gelochten Stempelkarte fragen. Du wirst nicht sagen, hier sind sie, 8 Stunden Barmherzigkeit, wo ist jetzt mein Lohn? Stattdessen wird Gott nach deinen Krankenhausaufenthalten fragen. Du wirst sie ihm in aller Bescheidenheit und Demut überreichen. Und er wird darin die Beweise dafür lesen, wie du ihm als deinem göttlichen Arzt vertraut hast und wie die Medizin seines Wortes und die Therapie seines Geistes in deinem Leben gewirkt haben, weil du dich darauf verlassen hast, dass sie dich von deiner unbarmherzigen Gesinnung heilen. Leute, und das wünsche ich mir für uns als Hoffnungskirche Jugend, dass wir nicht sparsam sind mit unseren Krankenhausaufenthalten bei unserem Herrn. Dass wir mit unserer unbarmherzigen Gesinnung jeden Tag neu zu Gott kommen und er uns erneut Barmherzigkeit schenkt. Und das Nebenprodukt von all dem ist wahre Glückseligkeit. Und zum Abschluss, 2. Chronik 30,9, da heißt es, denn wenn ihr zu dem Herrn umkehrt, dann werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben. Und sie werden in dieses Land zurückkehren, denn gnädig und barmherzig ist der Herr, euer Gott. Und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Mögen wir umkehren zu ihm. Und im Psalm 103,13 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich glaube, wir alle haben es erlebt, dass sich unsere Eltern sehr, sehr oft erbarmt haben über uns. Sehr, sehr oft. Wie oft haben wir dumme Dinge gemacht? Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich probiert, als Kind mit Augen zu Fahrrad zu fahren. Und das Auto war dann doch näher, als ich es dachte. Wisst ihr, und dann völlig aufgelöst komme ich nach Hause und beichte es meiner Mutter. Ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem. Dann habe ich mich schlafen gelegt, als mein Vater kam und habe so getan, als ob ich schlafe. Und das hat funktioniert. Aber er wusste ganz genau, dass ich nicht schlafe. Er wusste es ganz genau. Ich war so ein kleines Kind und er kam ganz nah. Und er hat sich einfach erbarmt. In meinem elenden Zustand, den ich da hatte. In meinem schlechten Schauspiel. Leute, und das ist nur eine mangelhafte Illustration davon, wie sehr der Herr sich über uns erbarmt, nachdem wir probieren, mit Augen zu Fahrrad zu fahren. Und wie viele Fehler wir tun und uns vielleicht auch sogar schlafend stellen, in der Hoffnung, dass der Herr es nicht bemerkt und dass er es nicht sieht. Aber der Herr vergibt und schenkt Barmherzigkeit inmitten unseres Elends. Und lass uns das weitergeben, weil wir das empfangen haben.